herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adlerblick, dem Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Heute begrüße ich Sie zu einer sehr, sehr spannenden Ausgabe mit Erwin Hülscher. Erwin Hülscher, ein sehr erfolgreicher Unternehmer in der deutschen Baubranche, Sieger des Deutschen Baupreises, der sich für seine Zukunft sehr gut aufgestellt hat. Er sagt, der Strategieprozess ist ein Marathon. Er sagt, die Baubranche ist so im Wandel, dass man sich früh genug richtig aufstellen kann. Und er sagt, die einzige Chance, sich für die Zukunft erfolgreich aufzustellen, ist es, die Mitarbeiter zu integrieren. Deswegen wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß, ja, bei unserer heutigen Ausgabe des Adlerblick-Podcasts. Ja, lieber Erwin, ich freue mich sehr, dass es endlich klappt, dass wir beide mal einen Podcast, ja, zusammen aufnehmen. Wir haben ja nun schon ein paar Jahre zusammen eine sehr intensive Zusammenarbeit und ich habe auch schon mehrere Vorträge von dir gehört, zuletzt jetzt bei unserer Jahresveranstaltung in Frankfurt vor 2 Wochen und ich habe sehr, sehr viel positives Feedback dazu bekommen. Viele werden dich jetzt nochmal kontaktieren, gehe ich mal ganz fest davon aus, ja, und wollen vor allen Dingen wissen, wie du das geschafft hast mit dem Reifegrad in den Strategieprozess, ja, den reinzubringen. Das interessiert natürlich viele unserer CEC-Klienten. Dann hast du natürlich sehr, sehr spannende Thesen, ja, aufgestellt, was es heißt, deine Mitarbeiter, ja, in das ganze, ja, System, ja, des Unternehmens mit zu integrieren und wie du letztendlich dich damit natürlich für die Zukunft deines Unternehmens aufgestellt hast. Deswegen freue ich mich auf ein super, super spannendes Gespräch mit dir heute. Und bevor wir loslegen und in die Themen reingehen, möchte ich dir natürlich erstmal das Wort geben, dass du dich erstmal vorstellen kannst, wer bist du, was machst du? Ich habe gerade schon gehört, dass du auch leidenschaftlicher Doppelkopfspieler bist. Also von daher bin ich sehr gespannt, was du alles heute zu erzählen hast. Dir ist das Wort, lieber Erwin.
Ja, guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ja, der Andreas hat mich mal wieder vergewaltigt. Ja, ich musste gestern Abend meinen Doppelkopfabend um 1,5 Stunden kürzen und alkoholfrei nach Hause fahren. Was selten der Fall ist, wenn wir Doppelkopf spielen mit unseren Freunden. Aber für Andreas mache ich das gerne.
Danke.
Das ist ein Geben und Nehmen. Auch das ist ein Geben und Nehmen, wie vieles im Leben. Zu meiner Person. Mein Name ist Erwin Hülscher, noch 7 Tage, 65 Jahre alt. Dann habe ich die 66 und dann fängt das Leben ja an, sagt man. Ich glaube, das Leben, das läuft schon die ganze Zeit. Recht gut für mich persönlich, aber auch ja, im wirtschaftlichen Kontext, was das Unternehmen angeht. Ich habe jetzt seit gut 35 Jahren hier den Hut auf im Unternehmen und wir haben 35 erfolgreiche Jahre gehabt. Und ich glaube, das ist schon mal sicherlich ein Indikator dafür, dass wir viele Dinge in der Vergangenheit nicht falsch gemacht haben. Wir haben vielleicht nicht alles richtig gemacht, deswegen haben wir auch in gewissen Phasen auch immer wieder korrigiert. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man immer reflektiert und dann wieder guckt, ja, stimmt die Richtung noch, müssen wir vielleicht ein bisschen gegensteuern oder vielleicht in eine andere Richtung gehen. Und das kann man ja nicht alleine. Dafür braucht man ja auch seine Mitstreiter. Man muss die Mannschaft begeistern und wir beide haben ja ein Faible für das Thema Fußball. Ich selber habe früher aktiv Fußball gespielt, bin auch Fan der gleichen Bundesliga-Mannschaft wie der Andreas, deswegen hat er den Job hier bekommen.
Jetzt weiß aber keiner, was ich für ein Fan bin.
Ja, ja, ist klar. Naja, auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich für mich irgendwo eine, wie soll ich sagen, These oder eine Ideologie entwickelt habe, wie ich und wie wir als Unternehmen, als Mannschaft erfolgreich sein können. Also viele Dinge auch angelehnt an den Mannschaftssport, muss ich sagen. Da habe ich vieles gelernt. Ich habe mein Leben lang gerne mit anderen zusammen Erfolge gefeiert, aber genauso gut Misserfolge ertragen müssen. Und das prägt einen dann auch.
Erwin, sag doch nochmal ganz kurz für die dich jetzt natürlich nicht kennen, nochmal, wir fangen mal bei Heidkamp-Hülscher an, wer Heidkamp-Hülscher heute ist. Also was ist das für ein Bauunternehmen? Wie groß seid ihr? Was macht ihr? Dass man nochmal kurz einen Blick dafür
ja,
hat.
Ja gut, das habe ich ja ganz vergessen. Ja. Das will, ja. Ja. Heidkamp-Hülscher in der 4. Generation, 70 Jahre jetzt als klassisches Tief- und Straßenbauunternehmen eigentlich unterwegs. Aber was nicht so klassisch ist, ist, dass wir als Tief- und Straßenbauunternehmen fast überhaupt keine öffentlichen Aufträge haben, sondern wir arbeiten sehr intensiv daran, mit Kunden und für Kunden zu arbeiten, die mit uns arbeiten wollen. Und klassisch Tief- und Straßenbau hat sich bei uns mittlerweile so ein bisschen umgewandelt. Wir sind ganz aktiv im Bereich der Energieinfrastruktur unterwegs. Riesenaufgaben mit Riesenbudgets der Netzbetreiber. Und da muss ich sagen, auch strategisch wieder, Gott sei Dank von uns schnell und frühzeitig erkannt. Also jetzt seit ungefähr 10 Jahren in diesem Segment unterwegs. Und aktuell kann man sagen, wir haben, mal abgesehen von dem Asphaltbau, den wir auch hier noch betreiben, wir haben keine aktuelle klassische Tief- und Straßenbaustelle mehr, sondern wir sind wirklich eingestiegen, tief eingestiegen in das Thema der Energieinfrastruktur. Und da kann ich vorweg schon sagen, wir haben mit dem Großprojekt A-Nord, ist vielleicht allgemein bekannt, die erste Stromautobahn, die von Emden in Ostfriesland bis ins Rheinland gebaut wird, 300 Kilometer Trasse, ein Riesenauftrag, 1,5 Milliarden, nicht nur für uns alleine, sondern mit Partnern. Wir haben einen Anteil an diesem Projekt von ein bisschen mehr als 10%, also auch nochmal 150 Millionen, ist ja nicht so wenig. Wo wir aktuell tätig sind. Wir haben vor kurzem ein zweites Großprojekt mit Partnern wieder gewinnen können. Also man sieht schon, wir sind da ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders unterwegs als so der klassische Tief- und Straßenbauer, den man, was ich aus der Gemeinde, aus einer Stadt kennt, die da im öffentlichen Verkehrsraum die Leute mal ärgern, weil die Baustellen nie fertig werden.
Du hast eben gerade gesagt, dass du jetzt 35 Jahre da in der Verantwortung bist und du hast ja die Unternehmenskonstellation in einer, ja, muss man sagen, sehr, sehr schwierigen Phase ja, seinerzeit übernommen. Vielleicht hol auch da nochmal ganz kurz ab, wie es damals losgegangen ist, ja, und warum du dann einige Jahre später auch angefangen hast, mit Strategieprozess zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein
Oh,
guter Einstieg,
das
um das nochmal
mache ich
deutlich
gerne,
zu machen.
ja, mache ich gerne. Es ist auch kein Geheimnis, deswegen normalerweise halten viele das unter den Deckel, aber ich erzähle es auch wirklich so, wie es war. Ich bin diplomierter Bauingenieur und habe ein Wirtschaftsingenieurstudium gemacht, bin aber dann nicht im elterlichen Betrieb angefangen, sondern war dann für ja, gut 7, 8 Jahre in Dortmund bei einer Unternehmensgruppe tätig und hatte mir auch bis zu dem Zeitpunkt den Weg offen gehalten, ob ich vielleicht nochmal wieder zurückgehe ins elterliche Unternehmen oder in dieser Firma dann weitermache. Nachdem dann unsere Tochter, unser erstes Kind dann geboren wurde, 1991, habe ich dann meinen Vater mal die Frage gestellt. Ich sage, Vater, wie sieht's aus? Was hast du dir gesagt? Soll ich mal irgendwann die Firma übernehmen oder? Weil bis dato hat er nie darüber gesprochen, also war halt so ein Typ. Und dann sagte er, ja, okay, wenn mal Zeit hast, ich mache einen Termin mit dem Steuerberater, unterhalten wir uns. Ich sage, wie sieht es denn aus? Ja, es geht so, es läuft. Und dann habe ich auf den Termin gewartet und dann rief mein Vater an. Ich dachte auch, jetzt hat er den Termin und dann rief er an und sagte, du Erwin, du musst mal nach Hause kommen, ist vorbei. Ich sage, was ist vorbei? Ja, ich sag, die Banken geben uns kein Geld mehr. Und muss mal gucken. Ja, ich bin nach Hause, habe mir das alles dann angesehen und angehört und bin dann wieder zurück nach Dortmund, wo ich wohnte und habe dann meinem damaligen Chef gesagt, du Hans-Wilhelm, ich tut mir leid, ich muss kündigen, muss meinem Vater helfen. Und dann hat der Chef gesagt, also was, du kündigst nicht, du bleibst hier, kannst 2 Tage die Woche nach Stadtlohn fahren, kannst deinem Vater helfen, sieh zu, dass du den Laden wieder auf Vordermann bringst. Und dann fing die ganze Geschichte an. Also wir hatten das im Jahr 1991 quasi. Ein Sanierungsfall, wie er besser nicht hätte sein können, aus dem Lehrbuch heraus. Es waren fast alle Fehler, die man im Management hätten machen können, waren da vereint. Aber wir hatten eins, und das habe ich damals schon gewusst, weil ich kannte viele der Kollegen, die dort arbeiteten, aus meiner eigenen Tätigkeit, Studenten- und Schülertätigkeit. Ich habe ein Jahr auch komplett auf den Baustellen gearbeitet. Ich kannte die ganzen Kollegen hier und ich konnte die vergleichen mit der Mannschaft, die wir in Dortmund hatten. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil das waren absolute Top-Fachleute, absolut auch motivierte Leute. Wie konnte das passieren? Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das, wir versuchen das, wir versuchen den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Da muss man dazu sagen, die Firma meines Vaters war eine KG, eine klassische KG, also nicht GmbH und Co. KG. Mein Vater war komplementär, und komplementär heißt vollhaftend. Und das wirklich mit Haut und Haar. Also das wäre im schlimmsten Fall, wäre das so passiert, dass alles weg gewesen wäre. Haus, Hof, alles. Und das macht einen natürlich auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite war es natürlich eine riesen Herausforderung. Aber nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen auch für die gesamte Mannschaft hier, die wir hatten. Wir hatten ein Ziel und das Ziel war damals wirklich zu überleben. Also das Wasser stand uns nicht bis zum Hals, es stand quasi bis zur Unterlippe. Und obwohl wir eine wirklich damals hier im Unternehmen total überalterte Belegschaft hatten, also Durchschnittsalter war 52 oder 53, haben wir es dann geschafft, das Unternehmen innerhalb von quasi 3, 3,5 Jahren so zu sanieren, dass das gesamte Negativkapital aufgeholt war. Zwischenzeitlich hatten wir aber mit meinem damaligen Chef ein Parallelunternehmen gegründet, und zwar die heutige Heidkamp-Hülscher GmbH und Co. KG, weswegen wir auch einen Fremdgesellschafter hier mit im Unternehmen haben, mit 40%. Damals als Vorsorgemaßnahme, falls es mal wirklich jetzt in die Insolvenz gegangen wäre, aber Gott sei Dank ist es nicht passiert. Wir konnten also dann zum 31.12.1994 das Unternehmen im Prinzip übernehmen. Das heißt also sämtliche Aufträge und vor allen Dingen sämtliche Mitarbeiter mit allen sozialen Ansprüchen. Da würde heute jeder sagen, wie bekloppt sind die denn? Also das waren Leute dabei, die hatten 35, 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. Das ist ja Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich kannte die Leute, ich wusste, dass ich mich da 100% drauf verlassen konnte. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden jetzt durch unsere Firmenphilosophie und Firmengeschichte. Ich weiß, ich kann mich 100% auf und konnte und weiß, dass ich jetzt heute auch noch kann, 100% auf die Mannschaft verlassen.
Mit
Und ich habe gesagt, ich komme auf den Mannschaftssport und im Mannschaftssport feiert man Erfolge zusammen, ja, auch die Niederlagen, ich habe es mal gesagt. Und für mich war klar, wenn ich irgendwann mal in der Lage sein sollte mit dem Unternehmen, dass es wir uns leisten können, würde ich auch die Mitarbeiter, wie auch immer, am Erfolg des Unternehmens beteiligen. So,
ja,
das
das
jetzt mal zu der Historie ganz zu Anfang.
Ja, ist sehr schön, dass du das jetzt schon mal sagst, weil ich freue mich natürlich dann gleich. Wir wollen aber jetzt nicht spoilern, ja, wenn wir dann zum Ende ja kommen, was daraus jetzt heute geworden ist und also da können alle schon mal sehr gespannt sein, die es noch nicht wissen und nicht gehört haben, was daraus genau aus dieser Ausgangsposition. Deswegen finde ich es gut, dass wir diese Ausgangsposition nochmal darstellen. Ja, dass wir wissen, du bist nicht in ein mega erfolgreiches Unternehmen eingestiegen, was dein Vater schon aufgebaut hat und so weiter, du musst es nur noch weiterführen, sondern die Ausgangsposition war genau die, wie du sie jetzt beschreibst, ja. Und dann hast du ja einige Jahre weitergemacht und dann hast du ja so Anfang der 2000er, 2005, dich zum ersten Mal angefangen mit dem Thema Strategieprozess ja auseinanderzusetzen. Vielleicht steigst du da mal dann weiter ein. Wie ging es damals los? Warum damals die ersten Gedanken Strategieprozess und was ist dann daraus jetzt in den Jahren,
Okay.
in den Stufen geworden?
Ja, also 95 haben wir alles übernommen. Und vielleicht weiß der eine oder andere, der aus der Baubranche kommt, weiß das. Zwischen 95 und 2005 hatten wir die Baukrise, ist quasi jeder zweite Arbeitsplatz verloren gegangen. Also würde man sagen, eigentlich totaler falscher Zeitpunkt, jetzt mit einer Firma durchzustarten. Jetzt war es aber so, wir haben wirklich von 95 an bis auch dann 2005 kein Jahr dabei gehabt, wo wir Verluste gemacht haben. Ja, im Gegenteil, wir haben wirklich es geschafft, ein solides Unternehmen aufzubauen. Und das war auch mein erstes strategisches Ziel. Das war jetzt nicht groß im Strategieprozess mit irgendjemandem entwickelt, sondern ich hatte eigentlich nur dieses Ziel zu sagen, ich brauche jetzt eine gewisse Zeit mit der Mannschaft, um eine Basis zu schaffen und finanziell unabhängig zu sein. Weil finanzielle Abhängigkeit, die habe ich vorher erlebt bei meinem Vater von Banken. Man sagt ja immer, wenn die Sonne scheint, bekommst du den Schirm, und wenn es regnet, kriegst du keinen mehr. Das kann ich nicht für alle Banken, aber es waren Banken dabei. Das Verhalten war aus meiner Sicht kriminell, wie die sich verhalten haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Deswegen war erstes Ziel erstmal eine stabile Grundlage zu schaffen. Und die hatten wir ungefähr zu diesem Zeitpunkt dann auch erreicht, nach 10 Jahren, weil wir halt auch, und das war auch eine Philosophie, und die haben wir bis heute gelebt. Das, was in der Firma verdient wurde, blieb in der Firma. Wir haben nicht dann entnommen, sondern wir haben nur das entnommen, was wir brauchten für die Steuer, und ansonsten haben wir es drin gelassen, auch für Wachstum. Nur irgendwann war ich an so einem Punkt für mich selber, wo ich dann gesagt habe, ich war dann Mitte 40, aber Erwin, willst du es so weitermachen alleine? Das hätte man sicherlich auch machen können. Also jede Entscheidung wurde ja nach oben gepusht oder nach oben delegiert, weil gesagt, der Chef entscheidet. So war man das ja auch gewohnt. Dann hältst du es vielleicht noch 20 Jahre durch, aber dann ist für dich auch Feierabend. Und bin dann angefangen, ihren Führungsteam im Prinzip auch aus Bauleitern, aus der kaufmännischen Abteilung, aber auch aus Leuten von draußen zu berufen. Und habe dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal die Strategie entwickeln. Aber zu dem Zeitpunkt gab es keinen Andreas Schmaler, zumindest ist für mich nicht bekannt. Es gab auch kaum wirklich Unternehmensberater, die sich auf dieses Thema Bau spezialisiert hatten. Und ich habe dann im Prinzip so ein Start-up, damals hieß ja nicht Start-up, hieß ja anders, ein Unternehmen gefunden aus München, also eine junge diplomierte Bauingenieurin und Wirtschaftsingenieurin, die quasi auf der Internetseite genau die Fragen beantwortet hatte, die ich mir selber mal gestellt habe, was Strategieentwicklung angeht und so weiter. Und da haben wir die eingeladen. Wir haben dann hier, ich glaube, 6 oder 8 Workshops gehabt, ganztägig mit der Mannschaft, war für die Mannschaft auch ganz was Neues. Und aus diesen Workshops heraus kam dann nachher ein 176-seitiges Strategiepapier. Also wir hatten da schon mal eine Grundlage, wir hatten alles das, was man macht, Chancen, Risiken etc. pp., das haben wir gemacht, eine Marktanalyse haben wir gemacht. Und zu der Frage, was ist eigentlich unser USP, da haben alle Mitarbeiter immer gesagt, das sind doch wir, die Mitarbeiter. Und so stand dann, ich sag mal, auf der letzten Seite dieses Strategiepapiers ein Satz: Wir gründen ein Mitarbeiterunternehmen.
2005.
2005, ja. Das war jetzt die Aufgabenstellung im Oktober 2005 an mich. Jetzt setzt du das mal um. Gründe mal ein Mitarbeiterunternehmen. Und ich hatte mir vorher schon doch einige Gedanken dazu gemacht, beziehungsweise auch von der damaligen Landesregierung hier in NRW gab es entsprechende Programme, aber die sprachen mich alle nicht an. Das, was ich wollte, wurde damit nicht erreicht. Unser Ziel war, und das ist bis heute so, aus Mitarbeitern Mitunternehmer zu machen. Und nicht nur, sagen wir, so eine Kapitalbeteiligung, die dann vielleicht so ein bisschen Mehrwert liefert, sondern wirklich eine echte Beteiligung.
Ja.
Und wir haben uns dann auch wieder beraten lassen. Unser Steuerberater, da hatte da einen guten Kontakt. Und wenn du willst, erzähle ich die Geschichte, die erzähle ich mal ganz gerne, weil die ist nämlich so plastisch, dass man sich sofort vorstellen kann, was da passiert ist. Und zwar kam dann ein Berater zu uns und dieser Berater kam von der AGIP. Die AGIP beschäftigt sich seit über 50 Jahren nur mit diesem ganzen Thema der Mitarbeiterbeteiligung hier in Deutschland. Und der erzählte uns, wir sagten, was wir wollten. Wir wollten ein Mitarbeiterunternehmen gründen, aber haben das und das und das vor und die Restriktionen. Und dann erzählte er uns die Geschichte von einem Unternehmer im Hamburger Hafen. Der rief mich dann eines Tages an und sagte: Herr Doktor, sowieso, Sie müssen mal kommen, ich bin verzweifelt. Und dann fragte der Doktor sowieso ihn dann: Ja, wie, was haben Sie denn? Ja, sagte ich, der macht den Dortmunder Hafen, im Hamburger Hafen, Entschuldigung, mit den großen Staplern, diesen Containerumsatz. Das kannte man damals ja so aus dem Tatort mit Manfred Krug. Und er sagte: Ich bin verzweifelt. Stapler sind kaputt, die Leute sind krank und ich verdiene kein Geld mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, sagte, da bin ich da hingefahren, habe mit dem Unternehmer geredet, ich habe aber auch mit den Leuten geredet. Und dann haben wir, wie auch immer es damals dabei mit denen gemacht wurde, wir haben dann die Stapler quasi an die Leute verkauft. Und 2 Jahre später rief der gleiche Unternehmer mich wieder an, sagte dann der Herr Dr. sowieso und sagte: Sie müssen mal kommen, ich bin begeistert. Ja, wieso, was ist denn los? Die Stapler sind nicht mehr kaputt. Die Leute sind nicht mehr krank.
Krass, gell?
Ich
Ja.
verdiene so viel Geld wie nie zuvor. 2 Jahre später. Und da fiel bei uns der Groschen, weil da haben wir gesagt, okay, das ist ja bei uns nicht anders. Bei uns sitzen die Leute auch jeden Tag auf ihren Baugeräten, ob Bagger, ob Radlader, ob Fertiger, Walzen, egal was. Und es ist für Außenstehende manchmal nicht verständlich. Die Beziehung zu diesem Stück Eisen ist für den einen oder anderen mehr wert als die zu seiner eigenen Ehefrau. Denn wenn da jemand anders auf den Bagger soll, dann machen die keinen Urlaub. Also so verrückt ist es ja teilweise. Also hatten wir da wirklich einen Ansatzpunkt, das zu tun. Nur die Frage, wann da war dann da für uns, wie kriegen wir denn die Mitarbeiter rüber, dass sie auch entsprechend als Gesellschafter sich dort beteiligen können. Dann kam uns wieder eine Sache zugute. Wir hatten damals die Möglichkeit, das war ja in der Eurozeit schon, dass man ungefähr 2.500 Euro dem Mitarbeiter steuerfreien Darlehen geben konnte. Dann haben wir diese Möglichkeit genutzt, quasi als Kommanditeinlage. Also wir haben eine GmbH und Co. KG gegründet und die Mitarbeiter hatten von uns das Angebot, sich als Kommanditisten an dieser neuen GmbH und Co. KG zu beteiligen, die dann letztendlich als Besitzgesellschaft des Anlagevermögens die Geräte an das operative Unternehmen vermieten sollte. Uns war klar, dieses Modell gab es bislang nirgendwo. Es gab keine Blaupause, sowohl vertraglich wie auch im Doing. Und uns war klar, dass wir es den Mitarbeitern so verkaufen mussten, dass es irgendwo auch verstehen. Wir haben eine Veranstaltung gemacht am Samstag. Wir haben ein Kriterium damals gehabt, dass man sagte, 3 Jahre im Unternehmen, wenigstens 25 Jahre alt, und dann hätte man dort zeichnen können. Zum damaligen Zeitpunkt, da waren wir ein bisschen kleiner, hatten wir 36 Mitarbeiter, die hätten zeichnen können, obwohl sie alle nicht wussten, was auf sie zukommt. Und sofort beim ersten Mal haben 32 Mitarbeiter gesagt, wir machen mit. Also 32 mal 2.500 und das mal zwei, weil wir in der Konstellation 50% Mitarbeiter, 50% Gesellschafter quasi eine Parität haben der Beteiligung, sodass wir 160.000 Euro hatten und damit starten konnten. So, und aus diesem Unternehmen, das kann man ja dann nachher nochmal erzählen, ist dann was entstanden, das jetzt. Ich hatte jetzt vergangene Woche noch hier ein Unternehmen hier bei uns, die sich das angesehen haben, die das Modell, was wir auch mittlerweile auch verkaufen, für sich, für ihr Unternehmen adaptieren wollen. Das sind mittlerweile einige, die das machen.
Ja.
So, das war also 2005, Gründung des Mitarbeiterunternehmens. Jetzt kommen wir zu diesem Marathon.
Genau. Warte mal ganz kurz, Erwin. Das heißt, wie gesagt, um die Klammer nachher zu schließen, heute von deinem, ihr seid ja nun in der Zeit jetzt extrem gewachsen, ihr habt viel, viel mehr Mitarbeiter als damals, ja. Nur, dass wir schon mal sagen, wir gehen nachher nochmal drauf ein, wie viel der Mitarbeiter, die es heute machen könnten, sind Gesellschafter in diesem Unternehmen.
100%.
Genau, deswegen, das wollte ich nur gerade schnell an der Stelle noch platzieren. Ja, und
Ja.
jetzt gehen wir in den Marathon. Und
Ja,
nachher
ich sagte, wir hatten damals
wieder zurück.
von 36, haben es 32 gemacht.
Ja.
Und ein Jahr später haben die vier, die es da nicht gemacht haben, es dann auch gemacht. Und von da ab haben wir 100%. Ja,
Ja.
also wer dann einmal dabei ist, der bleibt dann dabei. Und das hat natürlich dann auch gewisse Einflüsse auf Fluktuation etc. Das kann man sich vorstellen. Kommen wir vielleicht
Krankentage
auch noch drauf.
und. Das werden wir nachher dann gleich nochmal dann berichten. Jawohl.
Gut, dann, wie gesagt, 2005 diese Geschichte gemacht, haben dann auch in unterschiedlichen Abständen dann mit diesem Führungskreis getagt, haben immer wieder geguckt, ja, was haben wir uns vorgenommen jetzt für die nächsten 3 Jahre vielleicht und wo wollen wir hin? Das habe ich dann bis 2010 mit der Truppe gemacht, dann habe ich aber gemerkt, irgendwo fehlt da eine Struktur, wo man sich auch wirklich konkret dran heran hangeln kann, weil es muss für die Leute auch verständlich bleiben, was Strategie und Strategieentwicklung ist.
Werbung.
Führung ist einem in die Wiege gelegt. Führung hat man genetisch bedingt mitbekommen. Führung hat man natürlich durch seine Eltern oder durch Vorbilder, die man in seinem Leben hatte, gelernt. So funktioniert Führung. Oder kann man Führung heute, wenn man noch keine Führungskraft ist, oder wenn man schon eine Führungskraft ist, in der ersten Führungsebene, als Unternehmer, als Geschäftsführer, bis natürlich hin zu einem Polier auf einer Baustelle, kann man Führung lernen, kann man Führung weiterentwickeln, kann man Führung in sich auch verbessern. Und wir sagen von CIC eindeutig Ja zu diesem Thema. Und wir beschäftigen uns viele, viele Jahre schon mit dem Thema Reifegrad, ja, einer Führungskraft, Weiterentwicklung einer Führungskraft und was es heißt, natürlich in einem Organisationsentwicklungssystem als Führungskraft, ja, zu glänzen, Wirkung zu erzielen und sich als Führungskraft natürlich auch permanent weiterzuentwickeln, das wollen wir unterstützen. Und dazu haben wir eine Führungskräfteakademie entwickelt, Und die kann man entweder so, wie man es für sich möchte, in einzelnen Modulen ja besuchen. Man kann auch die komplette Führungsakademie durchlaufen in 14 Modulen. Man kann diese Führungsakademie in seinen Unternehmen mit den jeweiligen Führungskräften, wie es viele Klienten von uns machen, etablieren. Oder man kann natürlich auch nur in einzelnen Modulen situativ einer Führungskraft Unterstützung geben. Und wer darüber mehr wissen möchte, der setzt sich mit uns am besten mal in Verbindung. Unser Head of Product, Stefan Kraus, freut sich natürlich hier über spannende Gespräche, um nochmal zu erklären, was man da auch sinnvoll einsetzen kann. Und natürlich unsere CEC Prozess Consultants sind natürlich hier auch die richtigen Ansprechpartner, wenn es darum geht, ja, Führung weiterzuentwickeln.
Werbung Ende.
Und dann habe ich zusammen mit einem Unternehmerfreund das Schmidt-Kolleg besucht, vielleicht einigen bekannt. Andreas lacht schon, es ist ihm auch bekannt.
Ja,
Ja, und da war der Dr. Kai von Fournier und ich war erstmal wirklich total geflasht, weil auch der wieder viele Fragen beantwortet hat, von wo ich dann letztendlich Antworten suchte. Wir sind mit aus diesem Viertagesseminar, das war toll, wir sind dann mit über 200 Ideen nach Hause gefahren. Ja. Und haben uns dann einige Zeit halt vom Schmidt-Kolleg begleiten lassen. Die haben ja auch eine gewisse Didaktik, wie das so schön heißt, wirklich gut aufbereitet. Haben uns auch dort wieder neu justiert, neue Ziele gesetzt und haben immer gemerkt, dass die Ziele, die wir uns gesetzt haben, eigentlich immer viel früher erreicht wurden, als wir es ursprünglich mal geplant hatten. Ja? Aber was da mir so ein bisschen fehlte, war auch dieser, ja, konkrete Zusammenhang zum Tagesgeschäft. Also viele Dinge waren sicherlich auch im Bereich der Soft Skills. Da hatten wir ja schon viel gemacht. Da konnte man sicherlich immer noch mehr machen, aber irgendwann ist es auch gut gewesen. Und wir haben uns zwar einmal im Jahr zur Strategietagung getroffen, 2 Tage, haben es natürlich immer einen netten Abend gehabt, kann man sich vorstellen. Und sind dann nach 2 Tagen rausgegangen, haben wieder mal jede Menge Ziele, Maßnahmen gehabt und dann ging es wieder in die Umsetzung und das war dann wieder das Problem. Ja, also habe ich gesagt, jetzt müssen wir da auch vielleicht wieder neu justieren. Unsere Mannschaft war auch mittlerweile so ein bisschen müde geworden. Es war immer so die gleiche Geschichte und dann haben wir jemand anders gefunden und das war dann in dem Moment vielleicht auch die richtige Entscheidung zu sagen, wirklich konkreter zu werden in den Maßnahmen und den Zielen. Wir haben dann die Wissensbilanz gemacht. Andreas, du hast es gesehen, also ein validiertes Verfahren vom Fraunhofer Institut für die Strategieentwicklung von kleinen und mittelständischen Bauunternehmen. Also da konnte man sich wirklich gut dran orientieren. Mit einem Herrn Kaas, der das auch sehr gut begleitet hat hier. Was man gemacht hat, man war sehr tief drin im Ist-Zustand. Man hat den Ist-Zustand wirklich so tief analysiert, um dann aus dem Ist-Zustand vielleicht nochmal wieder Verbesserungspotenziale herauszuholen. Da fehlte dann der strategische Weitblick, zu sagen, komm, wir denken mal out of the box, ja, wo können wir wirklich in 5 oder 7 Jahren stehen, sondern wir haben immer dann geguckt, ja, ein Jahr weiter, ein Jahr weiter, ein Jahr weiter. Man hat also quasi hier viele Dinge ja, angestoßen, verbessert, wir sind ISO-zertifiziert worden durch diese Geschichten und so weiter. War auch gut. Aber was uns da wieder aufgefallen war, war neben dieser fehlenden strategischen Weitsicht, sich nur mit dem aktuellen Zustand zu beschäftigen, ja, macht irgendwann auch müde, weil du merkst nicht mehr so diese großen Veränderungsschritte. Und dann habe ich ja die Brüder Jöckel kennengelernt und habe mich mit denen dann noch intensiver ausgetauscht. Wir sind mal zu denen gefahren, die zu uns gefahren. Und dann habe ich gefragt, sag mal, wir hatten ja beide den Deutschen Baupreis gewonnen in unterschiedlichen Kategorien. Mit wem arbeitet ihr denn? Und dann hatten die mir ihre Geschichte erzählt, die vielleicht nicht deckungsgleich mit unserer war, aber ähnlich war. Und dann erzählten die mir von einem Herrn Schmaler. Und so kamen wir dann zusammen. So, und dann haben wir den nächsten Marathonlauf gestartet. 20, wann es? 2022. Da kam mir jemand vorgefahren, abends um 7:30, wie man ihn so kennt, ne? Immer rast- und ruhelos. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir es mal mit dem. Ja, und seitdem sind wir mit meinem Andreas zusammen und ich sage immer, Andreas, siehst mir bitte nach, was uns gefehlt hat vorher. Das war, wir brauchten jemanden, der uns in den Hintern tritt. Und das ist sicherlich das, was dein Alleinstellungsmerkmal ist, mit der Art und Weise, wie ihr das macht. Also du wirst ja ständig gefordert, im Strategieprozess zu bleiben und nicht zu sagen, wir machen mal Strategieprozess und dann treffen wir uns mal in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder und dann gucken wir mal, wo wir gewesen sind, sondern wir sind ja quasi permanent dabei, die Strategie immer weiterzuentwickeln. Also deswegen das Thema Marathon, kann man sagen, ist schon treffend, ne? Und man fängt immer wieder von vorne an. Man ist nie fertig.
Und ja, also erstmal vielen Dank da nochmal. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Ja, ich meine, ihr seid auf einem sehr hohen Niveau auch schon zu der Zeit unterwegs gewesen. Ich habe mir die Dinge ja angeschaut, die ihr gemacht habt. Bei Jökel war es seinerzeit ganz genauso. Ja, die hatten auch eine sehr, sehr hohe Einstiegsschwelle, um es mal zu sagen. Die konnten mir das EFQM-Modell fast besser erklären als ich, ja, der es studiert hat. So tief waren die in den Thematiken drin und es war bei euch ja auch nicht viel anders. Und dass wir dann trotzdem zusammengekommen sind und dass ihr uns auch das Vertrauen geschenkt habt, da auch nochmal in den Prozess da einzusteigen. Und auch da würde ich gerne wieder nochmal eine Verbindung herstellen zu dem, wo wir heute auch sind. Ja, wir haben ja dann auch bei euch angefangen, obwohl ihr die Dinge ja schon irgendwie auch alle hattet. Ja, wir hätten ja auch da weitermachen können, dass wir nochmal mit allen Mitarbeitern zusammen die Vision entwickelt haben und erarbeitet haben. Also wiederum auch nochmal ganz stark das Thema Mannschaft, das Thema Team nochmal abgeholt haben. Und mit denen gemeinsam in vielen Workshops erstmal erarbeitet haben, wo soll die Reise jetzt in den nächsten 10 Jahren hingehen, um die auch nochmal da komplett mitzunehmen auf diese Reise.
Ja, man muss ja sehen, wir sind ja in den letzten, ja, 3, 4 Jahren nochmal gewaltig gewachsen. Ja, also zum damaligen Zeitpunkt, ich meine, wir hätten knapp über 100 gehabt, sind wir heute auf 170.
Uns geht
Und
weiter, ja.
das heißt also 70 neue Leute, die dazukommen. So, und wenn wir davor, klar, natürlich haben wir unsere Werte entwickeln und Visionen und so weiter. Aber wir haben das natürlich nicht jedes Jahr, so wie wir es jetzt machen, wieder auf den Prüfstand gestellt und gesagt, okay, müssen wir dann arbeiten, sondern ja, wir haben es gemacht, wir haben es stehen gehabt und haben gesagt, okay, damit kommen wir klar. Also diese ständige Schleife, auch da wieder zu fahren, um auch die neuen Mitarbeiter mitzunehmen, ist sicherlich was Neues, was wir so nicht gemacht haben.
Ja.
In diesem Prozess.
Ja, und jetzt, Erwin, jetzt kommen wir ja quasi schon fast in die Gegenwart und jetzt beschäftigen wir uns ja sehr intensiv mit dem Thema gemeinsam ja auch, wie schaffen wir es jetzt, die Mitarbeiter nochmal mehr reinzukriegen? Wie schaffen wir es, die Mitarbeiter mehr miteinander zu vernetzen? Thema Orbit-Organisation, wie kriegen wir Brücken gebaut in die Mannschaften rein und so weiter? Vielleicht mal so ein paar Dinge dazu, weil das ja auch für ein Bauunternehmen, muss man ja ganz klar sagen, schon ein sehr innovativer Ansatz jetzt auch ist, das in der Konsequenz ja auch voranzutreiben auch. Und wir beide ja der ganz klaren Überzeugung sind, dass das der alternativlose Weg ist jetzt im Moment. Also, dass es fast nur so gehen wird und so gehen kann mit dem, was jetzt auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Vielleicht da auch nochmal so ein bisschen deine Gedanken dazu. Ja, und dann können wir ja nochmal reinmünden, was passiert jetzt mit genau daraus resultierenden Konsequenzen auch.
Ja, also man muss wissen, wir befinden uns jetzt hier auch aktuell noch parallel zu allen anderen Themen im Nachfolgeprozess. Also unsere Kinder Marius und Anna sind im Unternehmen. Marius ist jetzt auch seit Anfang des Jahres Mitgeschäftsführer und Anna wird es dann auch in absehbarer Zeit mitwerden. Und wir haben uns natürlich auch erstmal im Familienkreis intensiv damit auseinandergesetzt, wie kann künftig das Unternehmen auch aussehen, wie soll es geführt werden, ja. Und klar, das sind sicherlich auch bei den jungen Leuten nochmal wieder andere Ansätze. Und wir alle wissen, dass dieses klassische Hierarchiemodell ausgedient hat. Wir haben es am eigenen Leib hier erfahren müssen. Wir waren früher, was heißt früher, wir waren bis vor kurzem sehr geschäftsfeldorientiert. Also wir hatten wirklich Sparte, Sparte, Sparte. Und da hat natürlich jeder Sparten- oder Geschäftsfeldleiter auf seins geguckt. Seine Mitarbeiter, seine Aufträge, seine Kunden. Ja. Und jetzt kam, und vielleicht war das auch wieder eine glückliche Fügung, jetzt kam dieses Wahnsinnsprojekt auf uns zu. Und jetzt haben wir gemerkt, also wenn wir so weiterdenken in Sparten, blockieren wir uns selber. Also wir brauchen im Prinzip eine Systematik hier auch für die Mannschaft, wo wir sagen, okay, entscheidend ist nicht die Sparte oder das Geschäftsfeld, entscheidend ist jetzt in dem Fall der Kunde. Und da müssen wir alle dran arbeiten. Und wir können nicht sagen, ich bin jetzt, ich sag mal, wegen meiner Tiefbauer und ich gehe jetzt nicht in den Energieinfrastrukturbau oder umgekehrt. Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht in den Köpfen der Leute, aber mittlerweile, glaube ich, hat jeder erkannt, nur so funktioniert es, nur so sind wir auch stark als gesamtes Team und nicht jetzt der eine spielt in der Liga und der andere spielt in der Liga, sondern wir müssen zusammen arbeiten, dann spielen wir in der höchsten Liga. Und das hat uns dazu geführt, also wir haben uns dann auch wieder intensiv mit diesem Thema Strategie beschäftigt und sind dann zu diesem Orbit-Modell gekommen. Beim Orbit-Modell ist es ja so, wir haben das jetzt im letzten Strategie-Meeting, hier im Quartalsmeeting auch der Mannschaft vorgestellt. Du warst dabei. Das haben Hanna und Marius hervorragend gemacht, auch, ich sage jetzt mal so, vom Didaktischen runtergebrochen, damit man es auch versteht. Also wirklich zu sagen, okay, was wollen wir? Im Prinzip wollen wir begeisterte Kunden haben, die natürlich auch bereit sind, für diese Top-Leistung, die wir anbieten, auch vernünftig zu bezahlen. Und welche Rollen hat jetzt jeder in diesem Spiel? Und da kann schon mal sein, dass dann jemand, der vielleicht bisher Geschäftsfeldleiter war, eine Rolle hat, quasi als erster Kundenbetreuer. Ja, aber umgekehrt auch vielleicht eine Rolle hat, wo er nur Beisitzer ist in irgendeinem Gremium. Also es gibt dann verschiedene Teams, die da gebildet werden. Teams, die nah drin sind am Kunden, die Teams, die, ich sage jetzt mal, für die Gesamtorganisation Dienstleistungen leisten und so weiter. Also man kommt komplett weg von dieser hierarchischen Struktur, die man so kennt, ne, dieses Organigramm, was man so hat, oben die Geschäftsführung, dann unten runter die Abteilung und jetzt geht das weiter, sondern wir konzentrieren uns wirklich darauf, was der Kunde von uns erwartet und da muss jeder seinen Beitrag leisten. Und jeder ist da wichtig in diesem Spiel. Das muss man auch wissen. Ne? Ja, dabei sind wir jetzt, dies umzusetzen. Und wir haben dieses Riesenprojekt. Das ist ein IBA-Projekt. Das heißt, wir kriegen integrierte Projektallianz. Wir kriegen alles bezahlt, was wir dort tun. Das ist auch nicht so ein klassischer Einheitspreisbetrag, wie man ihn kennt. Und dort in dieser Projektorganisation ist eigentlich auch schon diese agile Arbeitsweise hinterlegt. So, und nur so wird es auch künftig funktionieren. Es sei denn, sage ich jetzt mal, man hat das große Ego als Inhaber und Geschäftsführer und sagt, ich muss alles wissen und weiß alles besser und muss alles zu sagen haben. Für den ist es natürlich nichts. Also man muss auch dann abgeben.
Ja, das ist deswegen finde ich es auch sehr spannend, was wir da machen im Moment. Es ist natürlich der nächste Reifegrad, ja, dass man auf der einen Seite, und da hast du natürlich jetzt auch mit den Dingen oder ihr mit den Dingen, die ihr jetzt auch schon seit 20 Jahren ja da eingezahlt habt auf die Thematiken, man muss natürlich gewisse Grundlagen geschaffen haben, dass die Menschen überhaupt ein Verständnis dafür haben, dass die Menschen Vertrauen da rein haben und so weiter. Und dann natürlich, dass man, ja, wie du schon sagst, die Egos natürlich dann bis zum großen Grad natürlich auch nach hinten anstellt, ja, also dass man wegkommt von Hierarchie, Denken und hierarchischem Verhalten, sondern wirklich zu einem integrativen Führungsstil und dass man jetzt natürlich anfängt zu sagen, so wie können wir in Teams, ja, dann zu Projekten, ich meine, das sind ja die Dinge, die wir auch über Team Kompass, über Team Baustelle, also Team Kompass ist bei euch ja das leitbildende Kulturteam, über das Team Baustelle, über das Strategieteam und so weiter, ja, da auch schon die Brücken bilden und die Menschen miteinander vernetzen und das natürlich jetzt mit aller Konsequenz weiterdenken und da natürlich dann sagen, so, wie können wir in diesen Projektteams natürlich die Ergebnisse erzielen, die dann im Sinne der Mitarbeiter und die im Sinne der Kunden sind. Ja, und das ist natürlich jetzt gerade auch, man muss jetzt sagen, ja, auch in einer eher grundsätzlich sehr traditionell noch aufgestellten Branche, in der Baubranche, natürlich nur ein sehr, sehr innovativer Ansatz oder eine sehr innovative Vorgehensweise.
Der Nachfolgeprozess als solche ist natürlich doch förderlich, ja. Dass man jetzt sagt, okay, also wir kriegen ja den Change und wir nutzen diesen Change jetzt auch wirklich dafür, zu sagen, okay, wir bauen das hier anders auf. Wir als Nachfolger wollen auch nicht diese hierarchische Struktur, sondern wir wollen das beste Modell für die Zukunft des Unternehmens, für alle. Und das erleichtert es, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Also wenn du so mitten aus dem Unternehmerleben kommst, ja, du hast noch 20 Jahre vor dir und sagst jetzt auf einmal, jetzt machen wir komplett den Change. Ja, das wird natürlich auch für den etablierten Unternehmer ein bisschen schwieriger werden, als so wie wir es jetzt haben. Ja, ich kann ja jetzt langsam loslassen oder ich lasse ja auch los, mache das aber mit einem guten Gefühl auch, weil ich weiß, dass wir da auf der richtigen Schiene sind. Ne? Und all das, was wir vorher schon gemacht haben, wir haben ja mal diesen agile Reifegrad ermittelt. Es gibt ja eine schöne Spinne, die man da ausführen kann.
Ja.
Wir sind ja in vielen, vielen Dingen, wenn man diesen Reifegrad ja messen möchte, sind wir ja schon ganz, ganz weit gewesen oder sind weit, ne? Es fehlen da vielleicht so die letzten 30% noch dazu. Aber ansonsten machen wir das ja hier schon.
Das möchte ich übrigens auch noch mal kurz erwähnen. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Das waren zwei sehr, sehr spannende, sehr intensive Tage, wo wir mit einer Arbeitsgruppe zusammen bei euch aus dem Unternehmen zusammengestellt, mit Marius und Anna zusammen, genau das gemacht haben. Also wo wir genau da reingegangen sind und genau das reflektiert haben und so weiter. Und ich fand es auch, muss ich sagen, auf der einen Seite, ich hätte es mir total gewünscht, dass du dabei bist, ja, aber ich fand es auch sehr, sehr grandios in deiner Haltung, dass du gesagt hast, nee, das macht ihr jetzt mal ohne mich. Ja, also dass du da auch wirklich loslässt. Ja, es geht um so einen wichtigen Prozessschritt letztendlich für die Zukunftsaufstellung. Und du, für dich war es, ich weiß nicht, wie du damit gehadert hast oder nicht gehadert hast, ja, aber jedenfalls hast du dann gesagt, nee, ich bin da nicht dabei, sondern das macht ihr mal bitte. Das ist euer Unternehmen, ist eure Zukunft. Und das waren zwei sehr spannende Tage.
Also hätte ich das Gefühl gehabt, da sitzen nicht die richtigen Leute, beziehungsweise die können es möglicherweise auch aus gewissen Gründen nicht, hätte ich mich vielleicht eingeklinkt. Aber ich habe da Vertrauen drin, ich habe Vertrauen in die Nachfolge, absolut, aber auch in unsere Mannschaft, die wir da haben. Und ich weiß, wir ticken alle gleich. Wir wissen alle, das, was wir hier erreicht haben, haben wir alle zusammen erreicht. Das ist nicht das Werk eines Einzelnen oder weil der Großkopfel da oben alles besser weiß und der hat alles gerichtet, sondern was wir hier erzielt haben, ist wirklich eine Mannschaftsleistung. Was anderes ist es nicht. Ne? Und das ist, weil du hast ja mal diese Vergleiche im Fußball, ja, oder aus dem Fußball, kann man ja so sehen. So, ich sag mal, wenn du dann eine eingespielte Mannschaft hast, dann kann der Trainer ruhig auch mal ein Wochenende mit seiner Frau ein nettes Wellness-Wochenende verbringen und trotzdem wird die Mannschaft gut spielen. Ja, so. Nur in dem Fall ist es wirklich so, ich habe mich ganz bewusst daraus gehalten, weil ich denke, das ist jetzt meine Aufgabe, meine vordringlichste Aufgabe, die Dinge hier so zu übergeben, dass ich nicht noch überall dabei sein muss. Und nur noch ein Beispiel: Wir haben vor kurzem ein weiteres wirklich Großprojekt reinfahren können. Ich war einmal dabei bei den erstmal Anfangssitzungen. Da sind, ich sag mal, die Leute haben 2, 3 Monate dran gearbeitet mit den anderen Firmen. Ich habe mich da komplett rausgehalten. Das hat unser Marius zusammen hier mit dem Leiter Energieinfrastruktur war gemacht. Die haben es hervorragend gemacht. Also besser hätte ich es auch nicht machen können. Also von daher ist es vom Gefühl her, glaube ich, das Schönste, was man so als Vater auch erleben kann, wenn man merkt, wie die Kinder da mitziehen und eigentlich diesen Geist, den wir ja auch immer gelebt haben, sofort auch weiterleben werden.
Ja, das ist auf jeden Fall spürbar. Das kann ich nur so zurückspiegeln als Außenstehender oder als euer Begleiter. Ja, dass das wirklich so ist. Ja, und das natürlich auch mit dem Herzblut und dem Engagement. Und jetzt muss man sagen, beide, Anna und Marius, sind ja mittlerweile auch schon Eltern und haben auch ihre Kinder
Ja,
und
klar.
sind trotzdem mit vollem Engagement und mit voller Leidenschaft. Ja, ich meine, das ist ja auch so das Thema, haben wir ja oft in anderen Unternehmen, mit welcher Emotionalität. Ja, es sind auch Kinder dabei. Und da es ist ich meine, sie haben ja auch ihre Familien und wollen für ihre Familien da sein, aber sind trotzdem mit voller Emotionalität und mit voller Leidenschaft auch hier involviert. Und man merkt ja, wie sie auch da brennen, ja, um genau die Zukunft des Unternehmens da auch weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich ja auch, muss man sagen, grandios auch, ja, das immer wieder zu erleben. Und ja, da kannst du auf jeden Fall sehr, sehr stolz darauf sein und sehr dankbar sein, dass ihr beide, du und deine Frau, ja auch letztendlich das so auch erleben dürft, ja, dass das so ist heute mittlerweile, ja. Es gibt aber ja noch einen Punkt dazu auch. Erwin ist ja nicht nur, deswegen finde ich, sollte man es auch nochmal sagen, weil wir haben ja nun auch viele andere mittelständische Unternehmer, die in ähnlichen Situationen im Moment sind. Und die es genau nicht loslassen und zulassen. Wir haben ja gerade auch die letzten Tage da auch über jemanden geredet, den wir beide kennen, der es genau anders macht und der seine Kinder da nicht laufen lässt und freilässt, sondern meint, er müsste immer noch alles selber bestimmen. Und du hast ja nicht nur die Konstellation, sondern du hast ja auch bei dir im Unternehmen jetzt noch weitere Veränderungsprozesse mit auch ehemaligen Geschäftsfeldleitern oder noch Geschäftsfeldleitern, wo ja auch Nachfolgen anstehen, die auch ersetzt werden müssen und so weiter. Also ihr seid ja insgesamt da schon in einem sehr starken Umbruchprozess jetzt auch, dass eine Generation sozusagen an den Personen, die es aufgebaut hat, jetzt quasi beiträgt, es zu übergeben. Also das ist ja insgesamt ist es ja quasi genau dieser Weiterentwicklungsprozess.
Das war, ich sag mal, bislang nie so spürbar, weil man war ja nie der Älteste. Also jetzt bin ich mit Abstand der Älteste hier im Unternehmen. Da wird einem das viel bewusster. Ansonsten, wenn man 45, 50, 55 ist, denkt man vielleicht noch gar nicht darüber nach. In meinem Alter ist es dann schon mal anders. Dann denkt man darüber nach und man sieht ja auch die ganzen Wegbegleiter. Ja, man hat ja viele Kollegen hier, die, ja, mich fast über 30 Jahre oder die ganze Zeit über begleitet haben, ne? So, und auch für die steht natürlich dann, die hatten natürlich auch, die haben auch alle ihren Status und ihre Wichtigkeit im Unternehmen, aber auch für die steht ja auch an, dass die auch ihre Position irgendwann mal nicht nur verlassen werden, sondern auch vorher schon frei machen für die, die da hinterherkommen. Und ich glaube, wenn wir das jetzt, so wie wir es jetzt machen, auch, ne, also vorbildhaft zeigen, wir schaffen es in der Geschäftsführung, dann schaffen wir das auch, ich sag mal, in den untergegliederten Ebenen, ja, wo der, ich sage jetzt mal, der Leiter irgendeiner Abteilung weiß, komm, ich bin noch 3, 4 Jahre da. Also ich gebe aber jetzt nicht am letzten Tag den Schlüssel ab, sondern ich gebe ihn vielleicht vorher schon rüber, darf trotzdem noch rein, aber gib die Verantwortung ab. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Signal, über diesen Prozess jetzt hinzugehen zu so einer agilen Organisation. Klar, jeder ist zu ersetzen, aber jeder ist genauso wichtig hier. Ja? Und der, der geht, ist auch wichtig, ja, weil alle, die hier im Unternehmen jetzt arbeiten oder gearbeitet haben, sind alles für uns Markenbotschafter, sind alles Leute, die, sag mal, für unser Unternehmen im Prinzip Werbung machen. Und ich habe es vorhin gesagt, wir sind in den letzten Jahren nochmal gewaltig gewachsen, ja, aufgrund halt dieser Projekte auch, die wir haben, der Herausforderungen. Man hat nicht große Anzeigen von uns irgendwo in den sozialen Medien oder sonst wo gefunden. Ja? Das Großteil der Leute, die wir in den letzten Jahren hier einstellen konnten und gute Leute, kamen im Prinzip von unseren Leuten.
Ja.
Also die bringen wieder gute Leute mit. Und das macht man ja nicht, wenn man nicht das gute Gefühl hat, dass wir hier als Unternehmen im Prinzip für die Mitarbeiter auch was bieten, was sie vielleicht woanders nicht haben. Ne?
Werbung.
Viele kennen ja meine Meinung, wie ich zu Arbeitgeberpreisen stehe. Und ich habe ja nie eine Gelegenheit ausgelassen, das bei entsprechenden Vorträgen, Roundtables etc. kundzutun. Und viele kennen ja auch meine Geschichte, die ich zu Pasco Naturmedizin da auch immer wieder erzähle. Als Jürgen Pasco damals auf die glorreiche Idee kam, ja bei Great Place to Work ja mitzumachen. Und dass ich hier in diesem Prozess dann relativ schnell ja erkennen durfte, dass es sich bei Great Place to Work um etwas ganz anderes handelt, dass es kein Preis ist, den man sich kaufen kann und dass es vor allen Dingen auch nicht dazu dient, wenn man irgendeine Auszeichnung haben will, die man sich nach draußen hinhängt, sich ein Siegel sozusagen ja malt, das kann man auch selber machen oder anders bekommen, sondern dass es hier wirklich um was richtig, richtig Gutes geht und dass vor allen Dingen die Mitarbeiter ganz, ganz entscheidend anonym ihr Feedback dazu geben, was es heißt, in einem Unternehmen zu arbeiten, was mit integrativen Führungsprozessen arbeitet, was mit Leitbild und Kultur arbeitet, was eine hohe Qualität ja in der Kommunikation hat, was Werte lebt wie Vertrauen, wie Teamgeist, wie Stolz und so weiter. Das spiegelt Great Place to Work. Und ich habe es in den letzten Jahren unwahrscheinlich schätzen ja, gelernt, dass die Klienten, die mit Great Place to Work arbeiten, die Fragen vor allen Dingen aus der Mitarbeiterbefragung nachher nutzen, um ihren Prozess in einen tieferen Reifegrad ja, zu bringen und die uns daraus natürlich jede Menge Möglichkeiten geben, im Strategieprozess und im Kulturprozess natürlich damit nochmal ganz, ganz anders punktgenau reingehen zu können, weil wir wissen, ist das ein Thema der Mitarbeiter, die erst gerade im Unternehmen angekommen ist oder ist das ein Thema für die Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind oder ist das ein Thema nur an dem einen Standort, in der einen Abteilung, der Jüngeren, der Älteren und so weiter. Das alles erkenne ich aus den Auswertungen der Mitarbeiterbefragung von Great Place to Work. Und deswegen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nur das empfehle, wo ich selber auch wirklich komplett dahinter stehe. Und ich kann es nur empfehlen, bei Great Place to Work mal die Mitarbeiterbefragung zu machen und zu wissen, wo stehe ich da überhaupt. Und dann mit uns zusammen da reinzuschauen und da reinzugehen und zu sagen, was machen wir jetzt? Und wie kommunizieren wir die Ergebnisse zu den Mitarbeitern? Wie machen wir die Prozesse besser? Dann letztendlich, um natürlich damit ein Unternehmen zu haben, wo die Krankentagequote nach unten geht, wo die Empfehlungsquote nach oben geht und wo natürlich die Mitarbeiterbindungsquote ja, eine ganz, ganz andere ist. Und das bestätigen die ja, Benchmarks ja, von Great Place to Work, dass die Unternehmen, die in diesen Prozessen arbeiten und agieren, dass die im Branchenvergleich ja, fünfmal bessere Ergebnisse haben und immer zu den Besten in ihrer Branche erzählen. Also, wer Lust hat ja, und ein bisschen da jetzt auch ja, geschnuppert hat und mehr wissen möchte, der kann uns und mich gerne darauf ansprechen. Der kann sich aber auch gerne direkt mit Great Place to Work in Verbindung setzen, mit Georg Rekastres und natürlich darauf verweisen, dass der Kontakt über den Adlerblick Podcast und über CIC ja entstanden ist. Und dann kann ich nur sagen, in dem Great Place to Work Unternehmen macht Arbeiten auf jeden Fall mehr Spaß.
Werbung Ende.
Ja, ich glaube, Erwin, das ist jetzt, da sollten wir jetzt auch wirklich nochmal drauf eingehen. Und ich weiß, dass du ja da, was das Thema angeht, auch immer doch auch relativ, muss man sagen, demütig bist und das auch nicht so mit großer, ja, quasi offener Stimme nach außen erzählst. Aber deswegen will ich es vielleicht nochmal so ein bisschen auch da einleiten auch. Ihr seid extrem gewachsen jetzt aufgrund eurer Aufgaben. Und ich meine, wir wissen nun genügend andere Bauunternehmen, die müssen gerade im Moment abbauen und freisetzen oder sind in Kurzarbeit. Andere Unternehmen kriegen gar keine Mitarbeiter. Also Fachkräftemangel und Facharbeiter zu kriegen, ist eine Herausforderung oder Auszubildende. Ja, ihr seid in der Zeit jetzt extrem gewachsen. Und jetzt, glaube ich, muss man mal sagen, ihr habt eine Mitarbeiterfluktuation und das ist ja in anderen, auch Bauunternehmen ist es durchaus ein Thema. Ich will gar nicht über andere Branchen reden, wo wir Mitarbeiterfluktuationen haben, die bei 20, 25, 30% liegen. Also ein Drittel der Mannschaft wechselt im Jahr. Also nach 3 Jahren hast du den Kader einmal komplett rund neu erneuert sozusagen, dass es bei euch genau anders ist. Und deswegen, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Du darfst gerne selber nochmal die Zahlen nennen, auch wo eure Mitarbeiterfluktuation ist und was, wo ihr jetzt steht, ja, mit den Firmen, mit der Beteiligung, mit dem, was du jetzt auch vorhast und vor allen Dingen auch mit dem Rebranding jetzt in diesem Jahr. Ich glaube, dann haben wir da die Sache sehr gut nochmal rund, ja, gemacht, wozu das Ganze jetzt heute geführt hat, was wir da, ja, entwickelt haben in den letzten Jahren.
Gut, das ist eine Frage der Definition der Fluktuationsquote. Ja, wenn neue Leute dazukommen, habe ich auch eine Fluktuation, klar. Aber wir messen bei uns die Fluktuation eigentlich so, dass wir sagen, okay, wenn jemand bei uns jetzt angefangen ist und hat, ich sag mal, eine gewisse Zeit, die Probezeit überstanden, bleibt dieser jemand. Also wir nutzen natürlich das, so ehrlich bin ich auch, wir nutzen diese Probezeit auch, um zu sehen, passen die Leute ins Team. Und da sind nicht nur wir, die darauf achten, sondern es sind insbesondere die Kollegen, die Mannschaft, die darauf achtet. Ja? Also die Mitspieler, passt dieser Mitspieler oder diese Mitspielerin ins Team. Und dann braucht es nicht irgendwie einen Trainer, der sagt, er passt nicht, sondern dann sagen die Mitspieler schon, es passt nicht. Also das ist wirklich so. Wir haben ja diese Mitarbeiterfirma. Die Kollegen und Kolleginnen wissen, spätestens nach 3 Jahren können neue auch in diese Mitarbeiterfirma. Und wen will man denn haben in so einer Mitarbeiterfirma? Dann will man doch auch möglichst Leute haben, die auch ähnlich performen. Und also damit haben wir vielleicht vorgeschaltet schon so einen Selektionsprozess, der bei anderen Unternehmen anders läuft, weil so nach dem Motto, der Chef hat ihn eingestellt, ja, das ist ja sein Bier, ist ja nicht meins. Sondern hier ist es eine Gesamtverantwortung zu sagen, okay, bringen uns im Prinzip die Neueinstellung weiter. Und wenn wir das dann so messen, dann kann man sagen, dann liegen wir in der Fluktuation, man darf gar nicht sagen, kleiner Eins.
Genau, das ist der entscheidende Punkt, ja.
Also 170 Leute, wenn man es mal sieht, wenn kleiner Eins wäre,
Ja.
ja, kleiner 1,7.
Es geht
So,
keiner.
das kann vielleicht in einem Jahr oder mal ein bisschen höher sein, aber es ist vernachlässigbar.
Ja.
Denn unser Ansinnen ist es wirklich, wenn wir Leute hier einstellen, sie auch hier im Unternehmen zu behalten. weil wir sie brauchen auf der einen Seite, weil wir aber auch umgekehrt wissen, was Neueinstellungen oder Ersatzeinstellungen kosten. Die kosten ja, ich sage jetzt mal, Studien, die sagen, zwischen einem halben und einem ganzen Jahresgehalt, was eine Neueinstellung kostet, je nach Funktion, kann man sagen. So, die Leute müssen eingearbeitet werden, neben dem ganzen Prozess, der davor läuft und dahinter erforderlich ist. Das alles kostet Geld. Und darüber machen sich aus meiner Sicht noch zu wenig Leute auch Gedanken. Wenn sie meinen, ja, okay, man muss ja halt gehen, ne, kriege ich einen neuen. Das kostet alles wahnsinnig viel Zeit und Geld und Arbeit. Und das kann man sich ersparen, wenn man vielleicht vorher ein bisschen mehr Zeit und Geld in andere Dinge investiert. So, das haben wir gemacht, nicht nur mit der Mitarbeiterfirma. Wir haben es gemacht im Prinzip mit einem, ja, ich sage es mal, sehr ausgeklügelten Mitarbeitererfolgsbeteiligungsmodell, was wir installiert haben. Und wir hatten gestern die Veranstaltung hier, wir haben sehr gute Resonanz. Wir werden jetzt zum Jahresende den Mitarbeitern das Angebot machen, sich als stille Gesellschafter in operativen Gesellschaft zu beteiligen.
Ja.
Es gibt da, ich sag mal, so eine steuerliche Chance für die Mitarbeiter, ja, wo ein gewisser Betrag steuerfrei für stille Kapitalbeteiligung im Unternehmen genutzt werden kann, wenn es zusätzlich gezahlt wird, und wir zahlen das alles zusätzlich. Und es mündet letztendlich darin, Rebranding, hast du gerade gesagt, dass wir zum 1.4. unseren Namen hier aufgeben. Dann heißt die Firma nicht mehr Heidkamp und Hülscher, sondern dann heißt die Firma genau so, wie es jetzt schon seit über 12 Jahren auf allen Geräten steht, das H-Team. Und es kommt so ein bisschen aus diesem Visionsworkshop, den wir gemacht haben mit euch, wo dann die Frage aus dem Mitarbeiterkreis kam: Warum heißen wir überhaupt nach Heidkamp Hülscher? Wir sind doch das H-Team. Und dann haben wir uns das angehört und haben gesagt: Ja, irgendwie haben wir ja recht, ja. Und der Firmenname Heidkamp ist hier nicht mehr präsent. Es gibt keinen Herrn und keine Frau Heidkamp mehr, die hier beteiligt sind. Und es gibt eine große Firma aus Herne, die so heißt. Und haben gesagt, okay, ist vielleicht besser, dass wir nicht so oft mit denen verwechseln werden. Und das spricht dann umgekehrt auch wieder jetzt für die Nachfolger, die gesagt haben, also wir bestehen nicht darauf, dass da Hülscher stehen muss. Hätte man ja sagen können, um Gottes Willen, das kann man ja nicht machen. Das ist Opa gewesen, das ist Papa gewesen. Wir sind doch die Hülschers. Nee, haben die gesagt, nee, da haben wir kein Problem mit, ja. Und wir werden also dann zum 1.4. offiziell dann umfirmieren, Namensrechte und so weiter. Das alles ist gesichert. Und dann ist das H-Team, was eigentlich mittlerweile aber auch schon im Markt hier etabliert ist, auch ja, ich sag mal, in der öffentlichen Wahrnehmung ist dann wirklich auch das Unternehmen. Und dann sage ich für mich, kann ich da jemand sagen, komm, Erwin, jetzt hast du deinen Job gemacht. Ja, vielleicht nimmst du dir jetzt auch mal Zeit für andere Dinge.
Dann gehen wir endlich zusammen zum Fußball,
Ja, genau.
Erwin. Ja, aber ich will es wirklich nochmal, also es ist super auch, wie du es erzählst, und ich finde, das schließt den Kreis jetzt auch natürlich hervorragend, wenn du nochmal reflektierst, wo du vor 20 Jahren mit dem Prozess angetreten bist, ja. Dass da ja schon genau diese Ansätze waren, wie gründen wir eine Mitarbeiterbeteiligungsfirma? So, jetzt haben wir 20 Jahre danach, zwei Dekaden, und jetzt haben wir die Beteiligungsfirma, was die Geräte angeht. Wir haben ein Prämiensystem entwickelt, an dem die Mitarbeiter profitieren. Es gibt jetzt die Möglichkeit, stiller Gesellschafter zu werden, im Unternehmen, sich wirklich in der operativen Gesellschaft zu beteiligen. Und das Unternehmen heißt jetzt auch noch so, wie es ist das H-Team. Ja? Also jetzt schließen sich ja sozusagen alle Kreise. Und ich war vor Jahren mal sehr stolz, als wir bei unserem Great Place to Work Europe-Sieger Pasco damals sagen konnten, das Unternehmen hat es wirklich geschafft, die mit Abstand niedrigste Krankentagequote aller europäischen Unternehmen, ja, hinzukriegen. Das war damals für mich ein riesen, riesen Erfolg, auch aufgrund meiner DNA, Gesundheit und Fitness und so weiter in Unternehmen reinzubringen. Bei euch ist es jetzt so, und das kann man mit allem Stolz jetzt verkünden und behaupten, ihr habt es geschafft, ja, wirklich mit aller Konsequenz ein System zu entwickeln, was die Mitarbeiter integriert. Und ihr habt mit Abstand die niedrigste Fluktuationsquote von Mitarbeitern in Unternehmen. aller CEC-Klienten und ich glaube, es gibt nirgendwo ein Unternehmen. Ich würde es gerne wissen. Bitte meldet sich der, der da was weiß, wer ein Unternehmen kennt, was eine niedrigere Fluktuationsquote hat, wie das, was wir hier erleben. Und das in einem Unternehmen der Baubranche. Ja? Und das muss man jetzt auch noch dazu sagen, was ja auch keine einfache Branche ist, auch gerade mit den jetzigen Rahmenbedingungen. Also deswegen haben wir hier wirklich etwas Einmaliges, worüber wir berichten können. Und darauf, glaube ich, kannst du mit dir und mit deinem Team und mit deiner Familie ja riesen, riesen stolz sein, dass ihr das geschafft
Ja, ich gebe es gerne weiter.
habt. Ja, lieber Erwin, das ist sehr, sehr rund jetzt, was wir da gemacht haben. Vielleicht noch so eins, so eine kleine Anekdote noch, die du mir mal am Anfang erzählt hast. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir angefangen haben und ich dann gesagt habe, wir machen die Auftaktveranstaltung. Und da hast du dir das angehört, wie ich das machen wollte, hast du gesagt, nee, das ist doch viel zu lange und die wollen doch lieber auf die Baustelle und das interessiert die gar nicht. Und dann haben wir die Auftaktveranstaltung gemacht und hast du jede Nadel fallen hören. So interessiert waren die Mitarbeiter von dem, was wir da insgesamt berichtet haben. Das war ja auch ganz interessant. Vorher hast du das eher alleine gemacht. Auf einmal war es ein anderer Ansatz. Ja, da würde ich dich vielleicht mal kurz bitten, einen Satz dazu zu sagen. Und was ich total klasse fand, als du erzählt hast, einmal gibt es bei euch ja oder bei uns die CEC-Auftaktveranstaltung und dann auf der anderen Seite gibt es die Eigentümerversammlung sozusagen, die dann parallel nochmal kurz danach läuft. Ja, also das auch, wie die Haltung der Mitarbeiter ist. Das finde ich, das sollte man zum Abschluss nochmal so kurz darauf eingehen und dann, glaube ich, haben wir alles berichtet, was zu berichten ist.
Gut. Ja, eine kleine Spitze muss ich jetzt loswerden. Also du hast das ja so interpretiert, dass die alle so
Mich hat es auch gewundert, dass da noch nichts
mucksmäuschen
gekommen
still gewesen
ist.
wären, weil das so interessant war. Spötter würden sagen, die sind eingeschlafen. Nein, nein, du kennst mich ja jetzt, ne?
Ich hatte schon gewundert, es war viel zu ruhig heute, Erwin.
Ja, war viel zu
Viel
ruhig
zu
heute, genau.
harmonisch.
Ja, nein, 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 nein. Es war sicherlich für viele der Kollegen ganz neu sowas. Und was vor allen Dingen neu war, das muss man sagen, war, dass nicht mehr einer oben stand und hat vorgetragen, sondern ja, auf einmal standen dann, ich glaube, insgesamt waren es 8 Leute, die dann irgendwas vorgetragen haben, was sie da zu verantworten hatten gegenüber der Mannschaft. Und wie gesagt, wir haben es ja jetzt zum dritten Mal gemacht. Das vierte Mal steht irgendwann vor der
Ja.
Tür. Und man merkt schon, dass die Qualität der Beiträge immer besser wird, dass die Leute, die da vortragen, auch immer besser werden und immer sicherer werden. Das ist sicherlich auch wieder so ein Prozess, muss man sagen, der dem Unternehmen nutzt, ja, aber auch dem Einzelnen, ja, der da oben steht, der vortragen muss. Wir haben ja jetzt auch die Teams Baustelle und Kompass, auch da aus dem Kollegenkreis, welche die da vortragen müssen. Absolutes Neuland, aber das ist so ein, ich denke mal auch für jeden Einzelnen so ein Entwicklungsprozess, den die mitmachen dürfen und mitmachen können. Und wir hatten ja kürzlich bei euch die CEC-Tagung und von uns war ja auch jemand aus dem Team Kompass dabei. Der Sebastian, der war total begeistert, ne? Der war, und obwohl er jetzt zum ersten Mal dabei war, sagte er, du, ich bin da hingefahren, ich hatte richtig Schamotten davor. Was für Leute trifft man da? Aber man konnte sich mit jedem unterhalten. Und sagt er, ich habe nicht gewusst, dass wir schon so weit sind.
Ja,
Das,
genau.
ja, und das von jemandem, der, ich sage jetzt mal, zum ersten Mal auch dabei war,
Ja.
der danach gemerkt hat, dass viele Dinge, die eigentlich hier als selbstverständlich angesehen werden, von vielen auch als selbstverständlich angesehen werden, in anderen Unternehmen erstmal undenkbar wären. Ja? Also das zu dieser Fragestellung, es hat auch einzelne Leute weitergebracht. Ne? So, das ganze Team natürlich, muss man sagen, muss man trotzdem immer wieder mitnehmen und für sich begeistern. Und da wirkt natürlich so ein bisschen das ganze Thema der Regelkommunikation und so weiter natürlich viel tiefer, als wenn ich mal einmal im Jahr mich dann mit den Leuten zusammensetze, sondern wirklich auch unterjährig immer darauf achte, dass wir in diesem Strategieprozess drin bleiben. Wenngleich ja natürlich auch viel, viel Zeit benötigen. Deswegen sagte ich ja auch schon mal, Pro und Contra, CEC, es ist anstrengend.
Ja, genau. Stimmt. Hast du ja auch in Frankfurt gesagt. Ja, es ist anstrengend, auf jeden
Ja,
Fall.
ja.
Ja, das ist so. Ja. Ja, lieber Erwin, ich
Ach, du
sag.
wolltest noch wissen, ach, das habe ich jetzt vergessen. Ja, du wolltest wissen, wie das jetzt ist, wenn die da sitzen als Gesellschaft.
Ja, genau,
Ja,
das wäre.
also wie gesagt, wir sind ja dann im Prinzip mit einer Besitzgesellschaft ja auch noch unterwegs, wo unsere Mitarbeiter zu 50% Gesellschafter sind, sitzen dann als Kommanditisten dort und das ist natürlich dann eine andere Veranstaltung. Da stelle ich im Prinzip den Mitarbeitern die Bilanz und G&V und Planung im Prinzip ihres Unternehmens vor. Und ich mache das jedes Jahr immer wieder gleich, weil es kommen ja immer wieder neue hinzu, damit die dann auch so ein bisschen den, ich sag mal, unternehmerischen Geist mitbekommen, der letztendlich auch damit verbunden sein soll. Und ich erkläre dann beispielsweise das Thema Abschreibung. Ja? Ich glaube, ansonsten, welcher Facharbeiter hat mit dem Thema Abschreibung zu tun? Eigentlich nicht. So. Ich kann aber sagen, hier ist ein Bagger, ja, der kostet wegen meiner 210.000 Euro und der wird bilanziell über 7 Jahre abgeschrieben, verliert also jedes Jahr 30.000 Euro an Wert. Und nach 7 Jahren steht er quasi mit nichts mehr groß in der Bilanz. So. Wenn ihr den Bagger aber jetzt vernünftig wartet und pflegt, dann hat der Bagger möglicherweise noch einen Restwert von 60.000 Euro. Das erscheint jetzt erstmal gar nicht in der Bilanz, das sind stille Reserven. Und wenn wir den Bagger dann verkaufen, machen wir 60.000 Euro Gewinn. Oh, 60.000 Euro Gewinn. Dann ist die Geschichte die, dass dann gerade die Baggerfahrer sind da sehr eigen, sag ich jetzt mal, die haben ihr Gerät und sollen natürlich immer das Beste und vom Neuesten sein. Wenn die früher kamen und sagten dann zu dir, du sag mal, Erwin, hier, der Bagger muss weg. Er leckt und die Ketten sind nicht mehr gut und ich weiß nicht was. Also es geht nicht mehr lange gut. Kommen die heute an und sagen, du weißt du was, den Bagger, den lassen wir noch 2 Jahre laufen, der ist außer Abschreibung und da verdienen wir jetzt nochmal richtig Geld mit. Also dieses Unternehmerische, vielleicht eingeschränkt, aber es ist unternehmerisch zu denken, das macht sich dann schon bemerkbar. Das macht sich schon bemerkbar. Und es ist natürlich auch, ich sag mal, ein gewisser Stolz, der dann mit verbunden ist, ja, zu sagen, komm, ich bin hier Mitunternehmer. Ne? Und wenn wir das jetzt mit unserer stillen Beteiligung noch toppen, also wir haben ja dann drei Beteiligungsmodelle. Ich glaube, das gibt es zumindest in der Bauwirtschaft gibt es sowas nicht einmal. Dann sind wir outstanding damit. Ne? Damit haben wir natürlich auch, ich sag mal, einen gewissen Vorsprung dann, wenn es auch wieder um Fachkräftegewinnung, Fachkräftebindung geht, ja. Und natürlich diese Marke, die wir damit immer weiter noch, ja, weiter nach vorne bringen können. Da steckt ja dann nicht nur ein Name hinter, als Werbeslogan, der übrigens bei uns heißt, wir lieben es, wenn ein Plan funktioniert, so ein bisschen angelehnt ans A-Team, sondern da steckt ja dann wirklich auch Substanz hinter.
Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und genauso wie du sagst. Und ich meine, da sind wir ja auch wirklich komplett d'accord, wie man so schön sagt, oder Brüder im Geiste. Wir treten dafür an. Ich sage ja immer, einer meiner Lieblingssprüche ist, wie mache ich Betroffene zu Beteiligten? Und wie kriegt man wirklich die Menschen ins Unternehmen integriert und die Mitarbeiter integriert durch den integrativen Prozess? Ja, und ihr habt ja jetzt wirklich auch formell ja sozusagen vollendet, dass ihr wirklich die Mitarbeiter betriebswirtschaftlich zu Beteiligten macht, dass ihr sie durch das Brand des Unternehmens nach außen zu Beteiligten macht, ja. Und ich bin sehr gespannt, auch wenn das jetzt nochmal dann dieses Jahr verkündet wird nach außen, welche Wirkung daraus ja entsteht und dass die mit welcher Haltung, mit welchem Stolz, mit welcher Einstellung wirklich die Mitarbeiter diese Botschaft nach außen tragen zu ihren Freundeskreisen, Bekannten und auch was die Mitarbeitergewinnung angeht und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, über was wir in 2, 3 Jahren reden werden, was daraus letztendlich dann nochmal passiert ist in dem Ganzen, was wir jetzt angestoßen haben. Also von daher seid ihr, das kann ich nur nochmal sagen, auch als Organisationsentwickler mit viel Passion, so wie mich ja alle kennen, da seid ihr wirklich sehr, sehr weit vorne und da freue ich mich riesig darüber, dass wir genau das jetzt da so umsetzen können.
Ja, wir freuen uns auch drauf, denn du weißt ja, wir fordern dich ja auch. Ja? Wir stellen uns ja nicht nur in Frage, wir stellen ja letztendlich dann auch, ich will nicht sagen Ziel, stellen wir nicht in Frage, aber vielleicht gewisse Dinge, wo wir sagen, da seid ihr oldschool, da müsst ihr auch mit der Zeit gehen. Also es wird weiter spannend bleiben mit dir und mit uns.
Ja, auf jeden Fall. Nein, da bin ich auch sehr dankbar drüber. Das wissen auch alle. Viele Weiterentwicklungen unseres Prozesses entstehen natürlich auch immer wieder durch unsere Klienten, die natürlich da fordern und ihr fordert uns auch und das ist gut so. Und deswegen freue ich mich auf alles, was wir zusammen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Lieber Erwin, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, ja, für ein sehr schönes Gespräch. Und ich weiß, dass nach dem Podcast jetzt viel mehr noch an Reaktionen kommen wird. Und du bist ja auch mal jemand, der da auch gerne ja auch Fragen beantwortet und daher auch Netzwerker und haben ja auch ein tolles BAUERFA-Treffen gehabt bei euch in Stadtlohn. Und ja, davon lebt ja auch so ein bisschen der CEC-Gedanke, dass wir uns miteinander vernetzen. Und ich habe gestern auch schon. Soll ich dir auch einen schönen Gruß ausrichten von jemandem, der auch ein großes Unternehmen hat aus einer ganz anderen Branche? Der hat mich gestern auch auf dich angesprochen und fand den Vortrag von dir in Frankfurt sehr super. Und also von daher, ja, vielen Dank nochmal an der Stelle für eine tolle Zusammenarbeit und freue mich natürlich auch auf eine tolle Zukunft. Und wie immer ist unserem Gast zum Abschluss in einem Podcast das Schlusswort.
Ja, lieber Andreas, ich mache ganz kurz. Ich wünsche uns heute 3 Punkte.
Ja, das.
Ja.
In diesem
Ja,
Sinne.
vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir wissen, dass wir gut miteinander können und das ist Basis für eine gute Zusammenarbeit.
Vielen Dank, lieber Erwin. Und allen
Jo.
eine gute Woche bei allem, was ihr euch vorgenommen oder Sie sich vorgenommen haben. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick, der Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Bewertung. Und natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Alle weiteren Informationen sowie den Link zu unserer Website finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie zukunftsorientiert.